Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Hakenkreuz und Notenschlüssel. Unter diesem Motto steht eine Ausstellung, die ab heute im Stadtgeschichtlichen Museum in Leipzig zu sehen ist. Der Anlass ist die nationalsozialistische Machtübernahme vor 90 Jahren, mit der damals auch die systematische Gleichschaltung im musikalischen Leben begann. Was es zu sehen gibt in dieser Ausstellung und was wir aus der Geschichte vielleicht auch lernen können für die Gegenwart, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit der Kuratorin der Ausstellung gesprochen, Kerstin Sieblist. Zunächst habe ich Sie gefragt, wie sie denn an dieses Thema herangegangen ist. Also wie haben Sie diese Ausstellung aufgebaut?
Wir, also mein Co-Kurator Sebastian Krötsch und ich, wir haben uns überlegt, da das Thema einfach sehr vielfältig ist, sehr umfangreich ist, es sehr viel Material gibt, wir wollten es natürlich gliedern, haben verschiedene Ansätze verfolgt und haben überlegt, wir kommen ja um die Institutionen der Musikstadt, der berühmten Musikstadt Leipzig nicht drumrum. Das ist der Thomaner Chor, das ist das Gewandhaus, das ist das Konservatorium, auch die Oper. Und wir wollen aber nicht nur eben sozusagen die Institutionen abklappern, sondern haben uns dann überlegt, wir nehmen verschiedene musikalische Oberbegriffe und packen dann verschiedene Themen darunter. Und so sind wir zu neuen Themenkapiteln, Hauptthemenkapiteln gekommen, die jetzt so vielleicht erstmal ja noch nicht so viel verratende Titel haben, wie zum Beispiel Trommelwirbel oder Paukenschlag oder Abschiedslied. Und dann gibt es an diese Themen angekoppelt noch neun Biografien. Das sind also Persönlichkeiten, Schicksale, die mit dem Musikleben der Stadt Leipzig zu tun haben.
Das können wir natürlich jetzt nicht im Einzelnen alles erzählen, aber vielleicht können Sie mal eine Person herausgreifen, die exemplarisch sozusagen steht. Wen kann man da kennenlernen?
Ein Schicksal ist zum Beispiel Elena Gerhardt. Das war eine damals überregional bekannte Liedsängerin, die war auch Lehrerin am Konservatorium. Sie war mit Fritz Kohl verheiratet, der hat ebenfalls beim Rundfunk gearbeitet. Und nach der Machtübernahme wegen angeblicher Korruption kam er in U-Haft. Das war so üblich, eigentlich Korruptionsvorwürfe waren ein beliebtes Mittel, um unliebsame Angestellte loszuwerden. Er galt den Nazis als Vertreter des Systemrundfunks, weil er ihnen eben keine Sendezeit vor 33 bewilligt hatte. Und ja, da musste er erstmal in U-Haft. Und Elena Gerhardt, seine Frau, war darüber so empört und so entsetzt, dass sie sofort, aber wirklich sofort sozusagen die Emigration vorbereitet hat. Sie ging dann sehr, sehr schnell nach London zusammen mit ihrem Mann. Und damit hat Leipzig eine ja, sehr gute, sehr renommierte Sängerin verloren, die in London mit offenen Armen aufgenommen wurde.
Besonders gelitten haben natürlich in erster Linie die jüdischen Musiker und Musikerinnen. Ich habe gelesen, Leipzig hatte in den 20er Jahren noch eine sehr große jüdische Gemeinde. Und es gab natürlich auch viele Musikschaffende im Umfeld der Synagogen. Ist diese Szene dann vollständig verstummt während der Nazi-Zeit oder haben sich da auch Einzelne vielleicht auch noch im Untergrund bewegen können?
Also wenn man jetzt tatsächlich auf die jüdische Gemeinde blickt und die jüdische Musikausübung an den Synagogen, da ist es paradoxerweise eigentlich in den Anfangsjahren zumindest dazu gekommen, dass sogar erst einmal mehr Veranstaltungen stattfanden, weil es wurde ja dieser jüdische Kulturbund gegründet und dort durften die entlassenen Künstler, wie zum Beispiel der Konzertmeister des Gewandhauses Leo Schwarz, die durften und sind dort auch aufgetreten, wenn auch eben nur vor jüdischem Publikum. Das war also so eine Selbsthilfeeinrichtung und es gab dort sozusagen Kultur von Juden für Juden. Und die Synagogen wurden nochmal zu völlig anderen sinnstiftenden Einrichtungen. Das war zumindest eine gewisse Zeit so, bis zu den Novemberpogrom 1938. Dann kam das natürlich völlig zum Erliegen. Eine andere Sache ist eben die, dass Komponisten aus dem Repertoire verschwunden sind, also aus dem ganz normalen Konzertrepertoire, denen von den Nationalsozialisten der jüdische Stempel aufgedrückt wurde, wie zum Beispiel Felix Mendelssohn Bartholdy oder eben Gustav Mahler.
Gab es denn da genügend Leute, die da mitgemacht haben? Oder gab es auch Proteste von nicht-jüdischen Musikern, die gesagt haben, nein, ich mache da nicht mit, wenn jetzt die ganzen jüdischen KollegInnen verschwinden und die jüdische Musik aus dem Repertoire, ich verweigere mich dem.
Leider habe ich solche Belege tatsächlich nicht gefunden. Es gibt natürlich immer Hinweise, dass sich berühmte Musiker, berühmte Musikerpersönlichkeiten auch für Juden, jüdische Komponisten auch eingesetzt haben. Zum Beispiel der Thomaskantor Karl Straube hat sich für Günter Raphael, der Lehrer am Konservatorium war, eingesetzt. Das findet man schon, aber eben Belege dafür, dass sozusagen ein Empörungsschrei durch Orchester gegangen ist oder durch Opernensemble auch unter den Sängern, den konnte ich leider nicht finden.
Frau Sieblis, diese Ausstellung ist für die Leipziger und ihre Besucher. Sie richtet sich aber auch an Jugendliche. Ich habe gesehen, Sie haben ein extra Programm für Schulklassen auch. Was können die denn aus dieser Ausstellung vielleicht mitnehmen?
Ich denke, für Jugendliche, aber nicht nur für Jugendliche, stellt sich vielleicht doch die Frage, gibt es Parallelen zum Beispiel jetzt zur Gegenwart? Ja, wie gefährdet ist Demokratie? Diese Frage habe ich mir persönlich bei ganz vielen Menschen immer wieder gestellt. Ja, wie würde ich mich verhalten in so einer Situation? Natürlich können wir uns vielleicht nicht vorstellen oder nur zum Teil vorstellen, wie groß der Druck war, ja, wie auch Gewalt angewendet wurde, gerade in diesen ersten Wochen der Gleichschaltung. Natürlich, aber dass sozusagen auch Menschen und auch Institutionen, zum Beispiel sowas wie die Musikhochschule, im Grunde ja selbst Gleichschaltung betrieben haben. Da fragt man sich schon, musste das wirklich sein? Wieso gehen so viele Menschen, wieso geht eine Gesellschaft einen so falschen Weg? Und ich finde, ich hoffe sehr, dass man da vielleicht auch ein bisschen was daraus mitnehmen kann und sich eben diese Frage stellt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man das wirklich trainieren muss, dass man sich das immer wieder vor Augen führen muss. Wie hätte ich mich richtig verhalten?
Das sagt Kerstin Sieblis. Sie ist die Kuratorin der Ausstellung Hakenkreuz und Notenschlüssel, die heute im Stadtgeschichtlichen Museum in Leipzig eröffnet wird und die dann noch bis zum 20. August zu sehen sein wird. Frau Sieblis, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg mit Ihrer Ausstellung.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.